Willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon ist jetzt Kamal Abkwas. Sie hören die Nachrichten. Der tschechische Premier Wladimir Spidl hat sich bei seinem heutigen Treffen mit dem Vorsitzenden der Liga der Arabischen Staaten, Amr Moussa, in Kairo dahingehend geäußert, dass er mit der von den Vereinigten Staaten unterstützten Haltung des irakischen Regierungsrates übereinstimme. Der vorübergehende Regierungsrat sollte so schnell als möglich durch eine aus freien Wahlen hervorgehende und daher vom irakischen Volk legitimierte Regierung ersetzt werden, sagte Spidla nach dem Treffen gegenüber der Nachrichtenagentur CTK und der Tageszeitung Pravo. Mit den für heute noch anberaumten Gesprächen beendet der tschechische Regierungschef seinen dreitägigen Ägyptenbesuch und reist danach nach Tunesien weiter. Für die Lösung der Lage im Irak ist die Bildung einer effektiv arbeitenden irakischen Regierung sehr wichtig. Darauf einigten sich bei einem Treffen der tschechische Präsident Václav Klaus und der US-amerikanische Botschafter in Prag, Craig Stapleton. Wie der Botschafter anschließend vor Journalisten äußerte, waren die Hauptthemen der Unterredung unter anderem Fragen der bilateralen Beziehungen, die Wirtschaftslage in Tschechien und den USA, wie auch die aktuelle Situation in und um den Irak. Die größten tschechischen Gewerkschaftszentralen CMK, OS und ASO sind sich darin einig, dass der aktuelle Stand der öffentlichen Finanzen zwar einer gründlichen Reform bedürft, das Regierungskonzept der Reform ist für sie jedoch nicht akzeptabel. Ihre Vertreter brachten dies erneut am Mittwoch auf einem Treffen mit Journalisten zum Ausdruck. Die Gewerkschaften erarbeiteten eine Reihe von Änderungsvorschlägen für Gesetzesvorlagen, die die Auswirkungen der vorgesehenen Reform mildern könnten. Für ihre Durchsetzung wollen sie am 13. September in Prag demonstrieren. Der Dachverband CMKOS erwartet zu den Protesten mehrere tausend Demonstranten, von denen viele mit Sonderzügen nach Prag gebracht werden. Mit den Reformen will das sozialliberale Kabinett bis 2006 die Ausgaben um umgerechnet 6,5 Milliarden Euro reduzieren und 2,3 Milliarden Euro mehr einnehmen. Die Gewerkschaft kritisiert dies als Sozialabbau. Die Abgeordneten der ODS, der größten Oppositionspartei im tschechischen Parlament, haben am Dienstag damit begonnen, einen Entwurf zu erarbeiten, auf dessen Grundlage sie in circa zwei Wochen im Prager Abgeordnetenhaus die Vertrauensfrage stellen und die jetzige sozialliberale Regierung zu Fall bringen wollen. Die Regierungspolitiker gehen davon aus, dass die ODS mit ihrer Initiative scheitern wird, sollte sie nämlich aller Voraussicht nach auch bei den Kommunisten Unterstützung finden, so würde die Koalition immer noch mit der knappen Mehrheit von 101 zu 99 Abgeordneten Sitzen gegenüber der Opposition in die Abstimmung gehen. Universitätsvertreter aus vielen Ländern der Welt, darunter aus den USA, Mexiko, Großbritannien, Kenia, Japan und anderen, tauschen sich ab heute in Prag über die Rolle der Ausbildung im Prozess der nachhaltigen Entwicklung aus. Die Akademikergemeinde vertrete die Position, so der Rektor der Prager Karls-Universität Ivan Wilhelm, dass die Erziehung von Kindheit an darauf ausgerichtet sein müsse, dass die Menschen die nachhaltige Entwicklung für ihre Lebensphilosophie halten. Das waren die Meldungen. Weiter geht es mit dem Tagesecho durch die Sendung für Marketa Maurova.
Tagesecho.
Neue Impulse in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Tschechien und Ägypten sind ein bedeutendes Ergebnis des Besuchs von Premier Wladimir Spidla im Land am Nil. Der Kampf gegen den Terrorismus wird weitergeführt und sein Ende ist nicht abzusehen, sagt der tschechische Politologe Roman Joch, den wir anlässlich des zweiten Jahrestags der Terroranschläge auf New York und Washington angesprochen haben. Im aufgelösten Dorf Zetveni-Zetving an der tschechisch-österreichischen Grenze wurde am vergangenen Wochenende die Kirche erneut eingeweiht. Mehr dazu hören Sie in unserem Tagesecho, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Im Anschluss daran erwartet Sie dann noch das regelmäßige Wirtschaftsmagazin. Der drei Tage währende Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten Wladimir Spidla in Ägypten war nicht nur von politischer Bedeutung, sondern trug vor allem dazu bei, die durchaus vorhandenen guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern zu reaktivieren und ihnen eine neue Dimension zu verleihen. Welche neuen Möglichkeiten sich dabei insbesondere für die tschechische Rüstungsindustrie auftun, dazu mehr von Lothar Martin.
Bei den Gesprächen von Premier Spittler mit den ägyptischen Spitzenpolitikern äußerten sowohl Präsident Husni Mubarak als auch Verteidigungsminister Mohamed Tantawi großes Interesse am Kauf tschechischer Kampfflugzeuge vom Typ L-159 aus der Schmiede des mittelböhmischen Unternehmens Aero Bodochody. Man habe die Absicht, mit Tschechien über die weiteren Möglichkeiten der wirtschaftlichen und militärischen Zusammenarbeit, die eine jahrelange Tradition habe, zu verhandeln, sagte Tantawi. Diese Zusammenarbeit hat in der Tat eine lange Tradition, sie war jedoch im Frühjahr vorigen Jahres stark erschüttert worden, als Ex-Regierungschef Miloš Zeman seine großkalibrigen Attacken geritten und dabei unter anderem Palästinenserführer Yasser Arafat mit Adolf Hitler verglichen hatte. Ägypten hatte daraufhin den geplanten Besuch des tschechischen Ex-Premiers abgesagt. Nun also scheint die einstweilige Eiszeit zwischen beiden Ländern vorüber und man spricht wieder über konkrete Aufträge und Beziehungen, von denen sich vor allem die tschechische Rüstungsindustrie einiges verspricht. So zeigen die Ägypter neben den Kampfflugzeugen vom Typ 159 ein ebensolch großes Interesse am Erwerb von gepanzerten Transportfahrzeugen, von Infanterieausrüstung und von modernisierten Hubschraubern aus ehemaliger sowjetischer Produktion. Über die Details der möglichen Aufträge für tschechische Unternehmen zu sprechen, dies sei allerdings noch zu früh, erklärte Spittler. Als nahezu perfekt gilt derzeit nur das Geschäft mit den L-159-Maschinen, da sie den Ägyptern zu einem sehr günstigen Preis angeboten werden sollen. Der Grund dafür ist der, dass die vor rund 10 Jahren an die Nordafrikaner gelieferten Flugzeuge vom Typ L-59 technische Mängel aufwiesen, sodass man das damalige Qualitätsdefizit nunmehr mit einem entsprechenden Preisnachlass für den eventuellen Kauf der neuen Maschinen kompensieren will. Dazu gab der tschechische Minister für Industrie und Handel, Milan Urban, bekannt. Das ist eine Lösungsvariante. Derzeit analysieren wir gerade mehrere Varianten gemeinsam mit der Firma Aero Bodochody. Deren Vertreter sind auch in Ägypten und bei den Verhandlungen herrscht eine solch gute Atmosphäre, dass man davon ausgehen kann, dass sie letztlich zu einer für beide Seiten positiven Lösung führen werden.
Am Donnerstag sind es 2 Jahre seit dem 11. September. Das Jahr muss wohl nicht hinzugefügt werden. Der Terrorangriff auf New York und Washington wurde für die ganze Welt zum Symbol. Inwieweit sich der Kampf gegen den Terrorismus während der letzten Zeit änderte, danach fragte Martina Schneiberkova den Politologen und Publizisten.
Hat sich der Charakter des Kampfes gegen den Terrorismus wirklich geändert? Am Anfang gab es 2 Aufgaben. Einerseits galt es, die Terroristenorganisationen und deren Netze zu liquidieren und andererseits zu versuchen, die Regime zu beseitigen, die den Terroristen Raum gewährten. Dies war der Fall beim Taliban-Regime in Afghanistan, das der Terroristenorganisation Al-Qaida Unterschlupf gewährte. Später wurde in ähnlicher Weise auch das Saddam-Hussein-Regime im Irak mit seinem Rüstungsprogramm und seiner eventuellen künftigen Zusammenarbeit mit den Terroristen wahrgenommen. Der Kampf spielte sich auf 2 Ebenen ab. Es ging um den direkten Kampf gegen die Regimes und den versteckten Kampf gegen die Terroristen. Jetzt verläuft immer noch der versteckte Kampf gegen einzelne Terroristen und ihre Gruppierungen. Dieser Kampf ist weniger effektiv, aber umso anspruchsvoller.
Romanjoch zufolge kann man diesen Kampf nie für endgültig beendet halten. Man kann seinen Worten zufolge erwarten, dass es sich um einen langen, unsichtbaren Kampf handeln wird. Der Kampf gegen den Terrorismus begann jedoch nicht vor 2 Jahren.
Dies ist etwas, was sich am Rande der Aufmerksamkeit schon seit den 60er Jahren abspielt, als der Terrorismus wieder zu einem Phänomen geworden ist, mit dem man sich auseinandersetzen musste. Der Krieg gegen den Terrorismus wird von Geheimdiensten der einzelnen westlichen Länder seit den 60er Jahren ununterbrochen geführt. Dieser Krieg wird offensichtlich auch weiterhin geführt und sein Ende ist nicht abzusehen.
Am Dienstag kam es erneut zu 2 Terroranschlägen in Israel, bei denen 16 Menschen ums Leben kamen. Wie ist die Rolle Europas in dem proklamierten Kampf gegen Terrorismus? Der Vizepräsident des Weltjudenkongresses, Issi Leibler, forderte vor kurzem in der Tageszeitung Jerusalem Post die Europäer auf, sich die Frage zu stellen, warum sie sich zum einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten so schrecklich verhalten, der gewissermaßen infolge der Schrecken entstanden ist, die ihre Väter vor 50 Jahren an den Juden verübt haben. Man kann jedoch kaum über eine einheitliche Haltung der Europäer gegenüber den radikalen palästinensischen Organisationen sprechen. Roman Joch dazu.
Die Haltungen der einzelnen europäischen Länder zu den radikalen palästinensischen Organisationen sind wirklich unterschiedlich. Die Organisation Hamas zum Beispiel hält es für richtig und notwendig, Anschläge nicht nur gegen Militärs, sondern auch gegen israelische Zivilpersonen zu verüben. Aus diesem Grund ist sie eindeutig eine Terroristenorganisation und kann auf keinen Fall für eine nationale Befreiungsbewegung gehalten werden, für die aber Organisationen gehalten werden könnten, die ihre Angriffe ausschließlich gegen bewaffnete Truppen richten. Obwohl die Hamas eine Terroristenorganisation ist, wird sie von einigen europäischen Ländern, vor allem von Frankreich und von Deutschland, als eine legitim kämpfende nationale Befreiungsbewegung anerkannt. Andere Länder, darunter auch Tschechien, vertreten eine viel strengere Meinung, was die Terroristenorganisationen anbelangt. Etwas anderes sind Organisationen, die sich bemühen, verantwortungsbewusster zu handeln oder eine solche Bemühung wenigstens proklamieren.
In der aufgelösten Gemeinde Zetwene-Zetwing im böhmisch-österreichischen Grenzgebiet wurde am vergangenen Wochenende die renovierte Kirche eingeweiht. Ein großes Ereignis für den sonst verlassenen Ort. Dagmar Keberlova bringt weitere Einzelheiten.
Aus der Landkarte der tschechischen, damals noch tschechoslowakischen Republik verschwand Zetwene in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, wenn die Kommunisten die Gemeinde dem Boden gleichgemacht haben. Aus historischen Quellen geht hervor, dass die Gemeinde bereits seit dem 14. Jahrhundert existierte. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten dort an die 550 Menschen, meistens deutsche Nationalität. 1938 wurde der Ort an Deutschland angeschlossen. Nach dem Krieg wurden die Deutschen ausgesiedelt und die tschechische Bevölkerung kam nach. Die Gemeinde verkam allmählich allerdings und wurde bis auf die Kirche niedergerissen. Die Renovierung der Kirche wurde vom Bistum in České Budějovice Budweis initiiert und vor kurzem beendet. Es haben sich daran mehrere Organisationen, sowohl von der tschechischen als auch von der österreichischen Seite, beteiligt. Mehr dazu sagte uns Marek Brach, Vorsitzender der Bürgervereinigung Zetwene Zetwing. Die Renovierung hat über 8 Jahre gedauert und hat über 10 Millionen Kronen gekostet. Die Wiederweihe war aufgrund der Beteiligung vieler Sponsoren eine große Veranstaltung. Es kamen an die 1000 Menschen zusammen, was für einen Ort, wo sie sonst keinen Menschen treffen, sehr viel ist. So Marek Brach. Rechnet man für die Zukunft mit einer Nutzung und Belebung des verlassenen Ortes? Marek Brach noch einmal dazu. In der Kirche wollen wir Konzerte organisieren und auch wollen wir erreichen, dass es den Menschen im Sommer frei zugänglich wird. Langfristig rechnen wir mit der Entstehung von Grenzübergängen nach Österreich, das von der Kirche ca. 150 Meter entfernt ist. Dann wird mehr Raum für Tourismus in diesem Ort entstehen. Später wollen wir auch einen Raum aufbauen, wo wir die Geschichte der Kirche und der Gemeinde erklären wollen.
Die Gemeinde Horní Planá, Oberplan im Böhmerwald Šumava, die der Geburtsort des österreichischen Schriftstellers und Böhmerwald-Dichters Adalbert Stifter ist. Und Mitte September. Bereits seit 7 Jahren sind dieser Ort und dieses Datum mit der Veranstaltung namens Oberplaner Gespräche verbunden, die sich mittlerweile als Gesprächs- und Begegnungsforum von Tschechen und Deutschen aus den böhmischen Ländern unter der Vielzahl deutsch-tschechischer Begegnungen einen festen Platz erobert haben. Zukunft braucht Wurzeln, mit den Erfahrungen der Vergangenheit die Zukunft gestalten, beziehungsweise Verstehen beginnt vor Ort, der Beitrag des Einzelnen zur soliden deutsch-tschechischen Verständigung. Das waren die Themen von einigen der früheren Jahrgänge. Auch dieses Jahr lädt Horní Planá etwa 80 Teilnehmer zu dem Treffen ein, dessen Motto diesmal Heimat, gefährdetes Gut gestern und heute heißt. Dieses Thema hat mir der Organisator Horst Löffler wie folgt erläutert.
Es wird darum gehen, dass aus unterschiedlicher Sicht über den Stellenwert von Heimat diskutiert wird, vor dem Hintergrund, dass jeder Mensch ja irgendwo einen Bezugspunkt in einer Landschaft oder in einem Ort hat. Und was bedeutet das für den Menschen? Es wird zum Beispiel der Professor Brückner, er stammt aus Grulich im Adlergebirge, wird referieren über Heimat verlieren, Heimat gewinnen. dann wird ein Dr. Habel wird über den Begriff des Heimatrechts in den böhmischen Ländern referieren, von der Donaumonarchie bis heute. Dieses Heimatrecht ist ja eine Spezialität gewesen. Man hat einen Heimatschein bekommen und hatte dann das Recht, in der Gemeinde eben zu leben. Und es wird diskutiert werden über Heimat verloren, Heimat gewonnen. Und zwar vier Leute auf dem Podium, ein Exil-Tscheche bzw. eine Exil-Tschechin, dann ein Tscheche, der in die früheren deutschen Gebiete gegangen ist und jetzt in Grumau lebt und das dort als seinen Lebensmittelpunkt betrachtet, eine vertriebene Deutsche und eine heimatverbliebene Deutsche. Da wird es eben um die unterschiedlichen Sichtweisen gehen, wie fühlt man sich, was ist für einen Heimat. Und dann werden wir am Sonntag einen Referenten aus Südtirol haben, gefährdete Heimat am Beispiel Südtirol. Also so ungefähr wird das dann ablaufen.
Horst Löffler ist nicht nur der Cheforganisator der Oberplaner-Gespräche, sondern auch ein gebürtiger Oberplaner und Mitbegründer des sogenannten Adalbert-Stifter-Zentrums, das im April dieses Jahres entstanden ist. Mehr über das Zentrum, aber auch über den Ort Hornplana und den Dichter Adalbert Stifter erfahren Sie in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien am kommenden Samstag. Soweit unser Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es aber gleich weiter. Zwei Ereignisse wollen wir im folgenden Wirtschaftsmagazin ins Visier nehmen, indem wir einen Rückblick auf die vergangene Woche machen. Auf den ersten Blick hängt eines davon scheinbar nur wenig mit der Wirtschaft zusammen, aber tatsächlich nur auf den ersten Blick. Wir wollen nämlich die Geschichte des Umweltschutzes unter die Lupe nehmen. Beim zweiten Ereignis, der Internationalen Funkausstellung in Berlin, erübrigt sich ein Zweifel von vornherein. Mehr erfahren Sie aber nun von Jitka Mladková.
Am vergangenen Freitag fand in Prag eine ungewöhnliche Konferenz statt. Getroffen haben sich Experten, genauer gesagt Historiker, aus über 20 Ländern, darunter aus Südafrika, China und Island, die sich mit der Umweltgeschichte befassen. Der Veranstalter der Konferenz war die Europäische Gesellschaft für Umweltgeschichte. Ein interessantes Thema brachte dabei der tschechische Historiker Petr Pavlínek in die Diskussion ein. Pavlínek, derzeit Hochschullehrer an der University of Nebraska in den USA, arbeitet an einem Projekt, das sich mit der Geschichte des Umweltmanagements in der Tschechischen Republik auseinandersetzt. Sein besonderes Augenmerk gilt hier vor allem der Zeitperiode nach dem Zweiten Weltkrieg, in der, wie allgemein angenommen, der Umweltschutz unter dem kommunistischen Regime voll und ganz vernachlässigt wurde. Mit dieser These will sich Pavlínek nicht identifizieren und widerspricht den, wie er sagt, vor allem in Westeuropa kursierenden Mythen über die angebliche Ignoranz der Umweltprobleme in den ehemaligen Ostblockländern. Etwas anderes sei es jedoch, so Pavlínek, wenn man überprüfe, welchen Effekt der Umweltschutz damals überhaupt hatte. Seine Beschreibung über die Stellung der existierenden Bürgerinitiativen, die sich für den Umweltschutz engagierten, deutet vieles an.
V podstatě komunistický režim nevládní organizace, které by nebyly jim.
Es galt das Prinzip, dass das kommunistische Regime keine der sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die der von ihm ausgeübten Kontrolle nicht unterstanden haben, dulden konnte. Alle Bemühungen um die Gründung von unabhängigen Organisationen wurden daher gleich im Keim erstickt. Zugelassen wurden nur vom Regime kontrollierte Organisationen, wie der im Jahr 1978 gegründete Verband der Naturschützer.
Die Augen vor den Umweltproblemen zu schließen war jedoch auf die Dauer nicht möglich. Dessen wurden sich zunehmend auch die kommunistischen Machthaber bewusst, Petr Pavlínek erläutert.
Na začátku 80. let, kdy vyvrcholila
Anfang der 80er Jahre, als meiner Meinung nach die Krise im Umweltschutzbereich in der damaligen Tschechoslowakei und dabei vor allem in der nordböhmischen Region ihren Höhepunkt erreichte, haben einige Regierungsmitglieder sowie Vertreter anderer führender Staatsorgane endlich zur Kenntnis genommen, dass sich die Umweltprobleme im Laufe der Zeit als ein Faktor weisen könnten, der die weitere Existenz des Regimes gefährden könnte. So hat man begonnen, sich auch mit diesen Problemen zu befassen.
Pavlinek zufolge gab es innerhalb der kommunistischen Partei eine Gruppe von Funktionären, die die Umweltproblematik als ihr eigenes Programm auffassten, das sie im Rahmen der Umgestaltung des Regimes nach dem Vorbild der russischen Perestroika in die oberen Machtetagen heben sollte. Typisch für das ehemalige Regime war, dass es den Umweltschutz als eine Art Luxus ansah, den man sich erst dann leisten kann, wenn eine starke Wirtschaft vorhanden ist. Die abstrakte Vision war, die kapitalistischen Länder einzuholen, womöglich sogar zu überholen. Dass diese Denkweise auch heutzutage, also nach der Wende von 1989, als ein Erbe des vergangenen Regimes empfunden wird, bestätigt der Umwelthistoriker.
A je pravda, že někteří, především liberální politikové a některé politické strany.
Es stimmt, dass einige, vor allem liberale Politiker und einige politische Parteien in der heutigen Tschechischen Republik eine ähnliche Position in Sachen Umwelt vertreten. Den Umweltschutz betrachten sie als Hindernis für eine schnellere wirtschaftliche Entwicklung.
Anders gesagt, den in Anführungsstrichen Luxus des Umweltschutzes werde man sich hierzulande erst nach der komplexen und kompletten Transformation der Wirtschaft leisten können. Dieses Phänomen sei aber Pavlineks Meinung nach auch in den Konsumgesellschaften Westeuropas und Amerikas nicht unbekannt, die nachzuahmen schon der, wie er sagt, Gulasch-Kommunismus vor der politischen Wende 89 im Visier hatte. Nach wie vor seien viele Leute nicht bereit, sich der negativen Konsequenzen der Konsumschwemme vom zunehmenden Automobilverkehr angefangen bis hin zu den wachsenden Abfallbergen bewusst zu werden. Und nun zu unserem zweiten Thema. Gute Geschäfte wurden Agenturmeldungen zufolge auf der 44. Internationalen Funkausstellung in Berlin gemacht. Unter den 1007 Ausstellern aus 37 Ländern war Tschechien allerdings nur durch zwei Firmen vertreten. Eine recht bescheidene Beteiligung auf der weltgrößten Messe der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. Mit Karl Fleischmann, dem Vertreter der Firma AQ, Acoustic Quality, die Lautsprecherboxen und anderes Zubehör auch für HiFi-Anlagen herstellt, unterhielt sich direkt inmitten des traditionellen lautstarken Messetrubels unser freier Mitarbeiter Julius Eschka.
Man sieht hier eine Qualitätsarbeit auf den ersten Blick, sehr erlesene, gediegene Sachen, auch in Holz oder überwiegend in Holz. Da ist das ein neuer Trend und ist das nicht sehr teuer?
Die Firma AQ besteht seit über 11 Jahren auf dem tschechischen Markt. Die Lautsprecherboxen sind vor allem mit echtem Holzfurnier versehen. Die Nachfrage besteht eigentlich nach qualitativ hochwertigen Lautsprecherboxen, die eigentlich auch zu den Möbeln passen. Heutzutage ist es zum Beispiel die Buche oder die Erle, die sehr gut laufen und gefragt werden.
Stimmt es, dass das Holz die Qualität des Tones erhöht, also dass der Ton besser ist als in Plastik?
Auf jeden Fall, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also Holz ist ein Naturprodukt und deswegen hat es sehr gute Qualität.
Sie stellen in Tschechien die Geräte her. Vertreiben Sie es weltweit über ein bestimmtes Netz oder wie sieht die Zusammenarbeit der Vertrieb aus?
Wir haben in Tschechien und in der Slowakei ein Distributorennetz aufgebaut, sind auf diesen zwei Märkten sehr gut vertreten. Ab diesem Jahr sind wir auch in der Bundesrepublik Deutschland aktiv. Wir haben einen Vertriebspartner gefunden in Regensburg, wo unsere Produkte gekauft werden können.
Die Qualität der Geräte und das sehr gediegene, moderne Design, ist das eine Abwehr des Ansturms asiatischer Firmen, die den Markt überschwemmen?
Ich würde unsere Haltung nicht als eine Abwehrhaltung bezeichnen. Wir möchten einfach Qualität bieten, die in Europa hergestellt wird, zu 100% in Europa hergestellt wird. Unsere Lautsprecher kommen aus Tschechien, aus Dänemark, aus Deutschland. Holz wird in Tschechien verarbeitet, stammt auch aus Tschechien. Also das sind alles europäische Produkte. Wir möchten Qualität anbieten und keine Massenware.
Soweit das Wirtschaftsmagazin mit und von Jitka Mladková. Und soweit auch unsere heutige Sendung. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich aus dem Studio Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. We'll be right back.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21 745